ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 30. April. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
In diesem Podcast, da geht es ja nicht nur um den Krieg Russlands gegen die Ukraine im engeren Sinn, sondern längst ja auch schon um seine Auswirkungen, vor allem natürlich auf die Sicherheitslage in Europa, aber eben auch weltweit. Was sich da wie verschoben hat, wo Gefährdungslagen neu oder wo sie vielleicht auch wieder entstanden sind. Und da kommt dann doch auch ganz schnell Deutschland auf die Karte und eben auch die Frage, wie kriegstüchtig wir denn so sind und wie abwehrbereit für den Fall der Fälle. Über die militärischen Aspekte sprechen wir hier dauernd, aber eben auch über die Gesamtverteidigung, die das Zivile einschließt und zu der wir alle beitragen sollen, können, müssen. Ja, wie sieht's da eigentlich genau aus? In dieser Ausgabe fragen wir deshalb mal nach einem besonderen Punkt unserer Sicherheit, nämlich nach der Rechtslage. Konkret also nach entsprechenden Gesetzen. Was ist passiert seit Inkrafttreten der Notstandsgesetze Ende der 1960er Jahre, die damals auf großen Widerstand gestoßen sind, einfach weil viele Leute Angst hatten, dass damit unsere Demokratie zerstört werden könnte. Im Zeitzeugenportal der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland habe ich dazu ein ganz spannendes Gespräch mit dem ehemaligen CDU-Innenminister und späteren Verfassungsgerichtspräsidenten Ernst Bender gefunden. Eine historische Aufnahme, und darin sagt er, dass die Proteste damals zwar von edlen Motiven getragen wurden, aber sozusagen das Hauptthema doch verfehlt hätten, denn sie hätten sich vor allem auf einen inneren Notstand bezogen, diese Proteste, während es doch eigentlich fast nur um einen äußeren Notstand gegangen sei. Und wenn ich das heute so höre, dann kriege ich schon den Eindruck, als wiederhole sich die Geschichte eben doch. Stichwort Bedrohung durch Russland.
In Wirklichkeit ging es um die damals in der Tat nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik oder der Vorsorge dagegen und die Frage, wie innerhalb der dann extrem kurzen Zeiträume die notwendigen Maßnahmen getroffen werden konnten, um einem solchen Angriff im Rahmen des Möglichen dann noch zu begegnen. Das war also die Zeit des Kalten Krieges und für einen solchen Fall war Vorsorge zu treffen. Dafür bestand ein Bedürfnis, dass es in der Realität niemals angewendet werden musste. Dafür können wir wirklich dankbar sein.
Inzwischen ist aber zumindest eines unserer, wie es jetzt heißt, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze tatsächlich angewendet worden, nämlich nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine. Mehr dazu und mehr auch zur Frage, wie sicher uns diese Gesetze eigentlich wirklich machen, später in dieser Folge. Erstmal aber zur Lage in der Ukraine und zu wichtigen Dingen drumherum, Anna.
Ja, also die russischen Streitkräfte machen weiter mit ihren Angriffen auf Zivilisten und zivile Infrastruktur in der Ukraine. Mit Toten und Verletzten. Am Dienstag kam die Nachricht, dass bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Kharkiv mindestens ein Mensch getötet worden ist. Das hat der Bürgermeister auf Telegram mitgeteilt. Der Angriff soll mit russischen Gleitbomben durchgeführt worden sein. Kharkiv ist ja gerade mal 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und am Montag gab es auch russische Raketenangriffe, und zwar im Süden des Landes auf die ukrainische Hafenstadt Odessa. Und hier ist die Zahl der getöteten Zivilisten inzwischen von 4 auf 5 gestiegen. Und das waren wohl russische Raketen vom Typ Iskander-M. Und die haben nach Angaben des dortigen Gouverneurs eine private Rechtsakademie in einem Park am Meer getroffen. Und dieser Park ist wohl bei den Menschen in Odessa sehr beliebt. Und Bilder von der Nachrichtenagentur Reuters, die zeigen auch das völlig zerstörte Dach des Gebäudes. Und es wurden 32 Menschen verletzt, darunter 2 Kinder und auch eine schwangere Frau, so der Gouverneur von Odessa auf Telegram. Und wir haben ja immer wieder hier über die russischen Angriffe auch auf Heizkraftwerke in der Ukraine berichtet. Da gab es ja jeweils 2 besonders schwere Angriffe, einmal im März und dann auch noch im April in diesem Jahr. Und nun hat sich am Wochenende der Direktor des größten privaten Energieversorgers in der Ukraine zu Wort gemeldet. Dieser Energieversorger heißt DETEK. Und diese Firma hat die Einschläge mitgezählt der russischen Raketen. Und danach soll das russische Militär seit dem Beginn der Vollinvasion im Februar 2022 fast 180 Mal ukrainische Wärmekraftwerke getroffen haben. Wie viele Kraftwerke dieser Art es insgesamt in der Ukraine gibt, das konnte ich nicht rausfinden, aber 180 Treffer, das klingt nach einer Menge. Und wenn man dann darauf schaut, was der private Energieversorger DETEK angibt, wie viel Geld das kostet, um das zu reparieren, dann kriegt man so eine Vorstellung von der Dimension. Sie sagen, mindestens 350 Millionen US-Dollar würde es brauchen, um die verloren gegangenen Heizkapazitäten wiederherzustellen. Und wir haben auch schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass ja Nordkorea auch offenbar Russland mit Raketen aushilft. Das fußt vor allen Dingen auf US-Erkenntnissen, dass Russland seit Monaten nordkoreanische Raketen für seine Angriffe einsetzt. Und die Vereinten Nationen haben jetzt auch einen Beleg dafür gefunden. Sie haben Raketentrümmer in Kharkiv untersucht und dann tatsächlich Nordkorea zuordnen können. Und das ist eine richtig offizielle Verletzung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea, so sagt das die Nachrichtenagentur Reuters. Es gibt ein Schreiben des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats vom 25. April, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert hat. Aber bislang haben weder Russland noch Nordkorea darauf reagiert.
Wie sieht es denn, Anna, direkt an der Front aus in der Ukraine?
Ja, weiter schwierig. Die russischen Truppen machen weiter Druck, vor allem in der Nähe des Ortes Avdiivka, den die Russen Mitte Februar erobert hatten. Der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Sirski hat am Sonntag eingeräumt, seine Soldaten hätten sich jetzt aus drei Dörfern im Bezirk Donetsk im Osten der Ukraine zurückziehen müssen. Und Sirski sagt, es handelt sich um die derzeit schwierigste Situation. Und er wird in der Zeitung Kiew Independent mit den Worten zitiert: Der Feind hat taktische Erfolge, aber er hat es nicht geschafft, einen operativen Vorteil zu erzielen. Das ist auch die Einschätzung der Analysten, auf die wir ja gerne schauen, vom amerikanischen Institute for the Study of War. Das ISW erwartet keine bedeutenden russischen Gewinne in der Nähe von Avdiivka, aber es ist natürlich ganz klar eine sehr schwierige Situation. Und das sieht auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky so.
Die russische Armee versucht gerade, ihren Vorteil auszunutzen, während wir auf die Hilfen unserer Partner warten, allen voran der USA. Schnelle Hilfen bedeuten, die Front zu stabilisieren.
Und nötig ist natürlich Artilleriemunition, weitreichende Waffensysteme und Luftverteidigungssysteme, vor allem Patriots, so Zelensky. Und er sagte aber auch, einige Hilfen seien schon angekommen. Und dann noch ein Nachtrag mit Blick auf die Front. Wir hatten ja in der letzten Folge die Nachrichtenagentur AP zitiert, die gesagt hatte, dass die Amerikaner ihre Kampfpanzer vom Typ Abrams von der Front zurückziehen würde. Und nun hat sich die ukrainische Einheit zu Wort gemeldet, die mit diesen Abrams an der Front unterwegs ist. Und sie sagt, also die seien mitnichten zurückgezogen worden. Finde ich ganz interessant.
Allerdings hat, wir haben darüber berichtet, ja auch der stellvertretende, ich glaube, Generalstabschef der Amerikaner auch gesagt, man zöge sich zurück, um eine neue Taktik auszuarbeiten. Also da gucken wir eh nochmal in nächster Zeit ganz genau drauf. Eine Sache noch, Anna, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der war am Montag überraschend in der Ukraine zu Besuch. Was war seine zentrale Botschaft?
Ja, der Besuch in der Ukraine ist ja immer überraschend, damit man es nicht mitbekommt, damit die Russen nicht davon wissen. Aber seine Botschaft war ziemlich klar, der Ukraine in sehr schweren Zeiten an der Seite zu stehen und sei es eben auch nur für einen Tag, aber das natürlich nur im übertragenen Sinne. Sein Besuch dauert einen Tag, aber die NATO steht die ganze Zeit an der Seite der Ukraine. Das war die Botschaft von Jens Stoltenberg.
More support is on the way.
Das war seine Botschaft. Mehr Hilfe ist auf dem Weg, sagte Stoltenberg bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Und was ich interessant finde an Stoltenberg, er wird jetzt in den vergangenen Wochen immer deutlicher und unverblümter in seinen Ansagen an die anderen NATO-Staaten. Also so je näher das Ende seiner Amtszeit als NATO-Generalsekretär rückt, desto deutlicher wird er. Und das wird ja so Ende der zweiten Jahreshälfte der Fall sein, dass er dann den Stab übergibt. Da sieht es ja so aus, dass der niederländische Premier Rutte ganz gute Chancen hat, sein Nachfolger zu werden. Aber zurück zu dem Besuch von Stoltenberg in Kiew. Dort sagte er mit Blick auf die verspäteten Lieferungen von Waffen und Munition aus dem Westen, die NATO-Verbündeten hätten nicht geliefert, was sie versprochen hätten. Das habe für die Ukraine schwerwiegende Folgen auf dem Schlachtfeld. Also deutliche Kritik des NATO-Generalsekretärs und an die Adresse des Präsidenten Selenskyj sagte er dann das.
Other allies are looking into what more they can do.
Alle Verbündeten prüfen derzeit, was sie noch tun können, und ich erwarte bald neue Ankündigungen. Wir arbeiten intensiv daran, die dringenden Bedürfnisse der Ukraine zu stillen. Unsere Verantwortung ist es, dass Ankündigungen in die Tat umgesetzt werden und Waffen- und Munitionslieferungen so schnell wie möglich passieren.
Aus Sicht der Ukraine wäre es natürlich am besten, schnell in die NATO aufgenommen zu werden. Das wäre der größte Schutz für das Land. Aber Länder, die sich im Krieg befinden, werden ja üblicherweise nicht Mitglied im westlichen Militärbündnis. Und Stoltenberg hat auch eine Einladung an Selenskyj zu dem NATO-Gipfel, zu dem großen 75-Jahr-NATO-Gipfel in diesem Sommer in Washington mitgebracht, aber hat schon durchblicken lassen, dass Selenskyj nicht damit rechnen kann, dass nun die Beitrittsgespräche beginnen oder halt zu einem Ende kommen. Und wenn es dann halt keinen Schutz durch die NATO-Mitgliedschaft gibt, dann ist das zweitbeste Sicherheitsabkommen. Und wir haben das ja in den vergangenen Monaten gesehen, Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und einzelnen Staaten und mit Deutschland, mit Frankreich und Großbritannien und auch anderen europäischen Staaten gibt es diese Sicherheitsabkommen bereits häufig über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und an dem wahrscheinlich für die Ukraine wichtigsten Sicherheitsabkommen, dem mit den USA, da wird gerade dran gebastelt. Und vom Umfang her wird das militärisch, denke ich, alle anderen doch schlagen.
Ja, alle sollen die Ukraine stärker unterstützen. Das sagt nicht nur Stoltenberg. Deutschland hat sich offenbar aber trotzdem da mal wieder angesprochen gefühlt. Es gibt neue Lieferungen. Was genau schickt denn die Bundesregierung jetzt ins Kriegsgebiet?
Am Montagabend kam die Nachricht, Deutschland hat der Ukraine weitere 10 Schützenpanzer vom Typ Marder geliefert. Und damit sind jetzt insgesamt 100 Marder aus Bundeswehr oder Industriebeständen in der Ukraine. Und in unserer letzten Folge hatte ja auch der Militärexperte Gustav Gressel erklärt, warum gerade Schützenpanzer so wichtig sind, um eben Soldaten zur Front zu bringen, aber auch um verwundete Soldaten von der Front wegzubringen und zu bergen. Außerdem hat Deutschland der Ukraine ein zweites Flugabwehrsystem vom Typ Skynex geliefert. Das ist ein sehr modernes System von Rheinmetall, das auch die Bundeswehr anschafft. Skynex ist für die Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern im Nahbereich gedacht. Und Rheinmetall formuliert das so, gegen ein breites Spektrum von Luftbedrohungen. Und Deutschland hat der Ukraine dann auch noch knapp 30.000 Schuss Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard zur Verfügung gestellt. Davon hat ja die Ukraine auch viele ausgemusterte von der Bundeswehr bekommen und Munition für das sehr moderne und teure Flugabwehrsystem Iris-T. Offenbar noch nicht geliefert ist das dritte Flugabwehrsystem vom Typ Patriot. Das kommt ja aus den Beständen der Bundeswehr. Das hatte die Bundesregierung vor gut 2 Wochen angekündigt. Das scheint aber noch nicht da zu sein. Alles ist nachzulesen im Netz in dieser Liste, die die Bundesregierung immer wieder aktualisiert. Und den Link findet ihr und finden Sie in den Shownotes.
Danke, Anna, für diesen Lagebericht. Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Und da geht es eben um die Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze. Wir haben darüber auszugsweise vor ein paar Wochen hier schon mal gesprochen. Da ging es etwa darum, wann der Staat Leute zu bestimmten Arbeiten, auch Wehrpflichtige, heranziehen kann zu bestimmten Arbeiten. Viele von Ihnen, viele von euch haben daraufhin gemeldet und gesagt, könnt ihr das bitte mal ein bisschen vertiefen? Machen wir natürlich, beziehungsweise Julia Weigelt hat sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Welche Rechte hat der Staat in Krisenfällen? Wie betrifft das uns Bürgerinnen und Bürger ganz konkret? Und wie schätzen Experten die Lage ein?
Genau, und ich freue mich schon auch persönlich sehr über das Interesse von den Hörerinnen und Hörern, denn das ist ja ein sehr sensibles Thema. Und ich kenne auch manche, die sagen, also allein die Vorstellung, dass jetzt Krieg bei uns wäre und eben diese Gesetze, über die wir gleich reden, hier angewendet würden. Allein bei der Vorstellung habe ich so viel Angst, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Und meine Hoffnung ist halt, wenn wir jetzt mal einen Teil dieser Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze hier mal erklären und einordnen, dann hat man schon mal so ein bisschen mehr Verständnis, wie Deutschland, also zumindest in der Theorie, auf Krisen vorbereitet ist. Und deswegen habe ich mir mal genauer angeschaut, wie wäre denn so die normale Zivilbevölkerung betroffen bei den drei Aspekten, erstens was Arbeit angeht, zweitens was Essen angeht und drittens was Informationen und Vernetzung angeht, also zum Beispiel Telefon und Internet.
Okay, bevor wir da genau hingucken, lass uns erst noch mal zwei grundsätzliche Sachen klären. Zum einen nämlich, was ist eigentlich der Sinn dieser ganzen Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze? Die gibt es ja auch noch für weitere Lebensbereiche, für Energie, Verkehr und Wirtschaft zum Beispiel.
Ja, ich habe darüber mal gesprochen mit Patrick Heinemann. Er ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und er sagt, diese Gesetze sind Teil der deutschen Gesamtverteidigung. Und das ist ja das Zusammenwirken von militärischer und ziviler Verteidigung. Und sie erlauben eben dem Staat, massiv in die Freiheitsrechte von Zivilbevölkerung einerseits, aber auch von Firmen andererseits einzugreifen.
Wenn Deutschland angegriffen wird mit dem Ziel, Deutschland auszulöschen, wie das ja gerade bei der Ukraine der Fall ist, dann kann sich die deutsche Gesellschaft nicht darauf einstellen, dass die Bundeswehr diese Aufgabe einfach alleine erledigt, während die Gesellschaft da zu Hause unbeteiligt auf dem Sofa sitzt und das im Fernsehen verfolgt. Ja. Dieses Bewusstsein dafür ist allerdings, das glaube ich schon, in unserer Gesellschaft aktuell immer noch nicht ganz angekommen. Und es ist immer noch nicht angekommen, welcher Bedrohung wir eigentlich ausgesetzt sind.
Und das kann man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Der hybride Krieg gegen uns, der ist ja schon seit Jahren im vollen Gange. Also Russland versucht ja zum Beispiel mit Desinformationen schon seit Jahren die deutsche Bevölkerung gezielt zu spalten und zu destabilisieren. Also das mal zur Bedrohungslage. Jetzt zurück zur zivilen Verteidigung. Da gibt es vier Säulen, sagt Heinemann.
Erstens die Aufrechterhaltung der Staatsfunktion, zweitens der Schutz der Zivilbevölkerung, drittens die Versorgung von Zivilbevölkerung und Streitkräften und viertens die Unterstützung der Streitkräfte. Und diese Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze betreffen eben den dritten und vierten Pfeiler, nämlich die Versorgung von Zivilbevölkerung, Streitkräften und die Unterstützung der Streitkräfte.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen, Julia? Gibt es da, wie zum Beispiel beim Strafrecht oder bei den Grundrechten, ein eigenes Gesetzbuch?
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Es wäre auch eigentlich total logisch, aber das Gegenteil ist der Fall. Es gibt für jeden Lebensbereich ein eigenes Gesetz. Teilweise ist das Thema auch in die allgemeinen Gesetze dazu eingearbeitet, die das Thema betreffen. Da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Und Patrick Heinemann hat mir auch gesagt, dieses ganze Thema sei total unbeliebt bei Juristinnen und Juristen, weil es eben so unübersichtlich ist und weil dann am Ende auch so viele einzelne Ressorts mitreden wollen. Und ich muss sagen, mir ging es persönlich auch genauso. Ich bin bei der Recherche wirklich fast wahnsinnig geworden. Immer taucht noch eine Spezialverordnung auf. Manche Gesetze gelten erst im Spannungsfall, andere schon vorher. Also es ist wirklich wie so eine Hydra.
Kennen wir von den alten Griechen. Man schlägt einen Kopf ab und ganz viele wachsen nach. Ne?
Ja, genau. Also wenn du ein Gesetz verstanden hast, dann kommen noch zwei Verordnungen dazu im Prinzip. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das erste Thema, was ich mir genauer angeschaut habe, ist Information. Also dass zum Beispiel Handys und Internet auch funktionieren. Das ist ja total wichtig im Krisenfall, so für die Koordination von Einsatzkräften einerseits und andererseits auch für die Orientierung der ganzen Bevölkerung. Und dafür gibt es jetzt kein eigenes Gesetz, sondern das ist geregelt im Allgemeinen Telekommunikationsgesetz und da gab es 2021 eine Neufassung.
Und dann dieser Abschnitt darin, wo es um Krisen geht, ab wann gilt der?
Ja, das ist nicht so ganz eindeutig. Da drin steht, es gilt bei unmittelbar bevorstehenden oder bereits eingetretenen erheblichen Störungen der Versorgung mit Telekommunikationsdiensten. Also das können jetzt sein Naturkatastrophen, zum Beispiel Sabotageakte, Terroranschläge und natürlich auch der Spannungs- und Verteidigungsfall. Und dann sind die Netzbetreiber, also sowas wie zum Beispiel die Telekom, die sind dann verpflichtet, eine Überlastung der Netze zu verhindern. Und wenn dann zum Beispiel irgendwo Funkmasten zerstört sind oder Kabel zerstört sind, wenn einfach dann weniger Kapazität da ist, dann sollen eben bestimmte Menschen Vorfahrt, wenn man das so will, auf der Datenautobahn bekommen. Ja? Und dazu gehören zum Beispiel Angehörige der Bundeswehr, der Bundes- und Landesbehörden, der Rettungsdienste und auch Rundfunkveranstalter.
Das wären dann ja wir. Mhm. Also in unserem Fall der NDR. Würden wir dann auch Vorfahrt kriegen?
Ja, Vorfahrt würden wir auch bekommen. Wir gehören ja zur kritischen Infrastruktur. Wenn zum Beispiel das Internet ausfällt, dann kannst du ja über Antenne immer noch Infos bekommen im Radio. Und wir, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist ja auch verpflichtet, amtliche Bekanntmachungen zu verbreiten im Krisenfall. Also wenn zum Beispiel jetzt mal Essensmarken eingeführt werden, zum Beispiel sowas, weil die Nahrung rationiert wird. Da ist es ja total wichtig, das mitzubekommen.
Das sind natürlich alle Szenarien, die im Prinzip richtig weit weg sind von allem, was wir beide so in unserem bisherigen Leben erlebt haben. Auch irgendwie in der Praxis kaum vorstellbar. Ich habe eigentlich persönlich nicht gedacht, dass wir beide uns nochmal über sowas überhaupt unterhalten müssen.
Ja, also ich bin 83 geboren. Ich hätte mir das auch nie träumen lassen. Und ich würde auch lieber über andere Themen reden. Nur jetzt ist halt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine das die Realität, in der wir leben, dass wir darüber nachdenken.
Gut, und dazu gehört eben auch die Notwendigkeit, sich verständigen zu können, Nachrichten zu bekommen. Zurück also zum Telekommunikationsgesetz. Die Netzbetreiber sollen dafür sorgen, dass diese Netze nicht kollabieren, nicht zusammenbrechen. Einige Personengruppen haben denn da besondere Rechte, so eine Art Vorfahrt. Woher wissen die Netzbetreiber denn, wer da eigentlich diese Vorfahrt bekommen soll?
Was glaubst du denn, rat mal?
Muss man irgendwo beantragen, wahrscheinlich.
Genau. Also Antrag ist ja in Deutschland bei solchen Fragen meistens die richtige Antwort. Auch wenn man das jetzt nicht so richtig mit so einer Kriegssituation zusammenbringen kann. Und ich habe jetzt gedacht, okay, dann spiele ich das mal selber durch und stelle mal selber so einen Antrag. Und da bin ich gleich auf das erste Problem gestoßen. Ich bin ja keine festangestellte Mitarbeiterin des NDR, sondern eine freie Mitarbeiterin. Ich habe auch kein Diensthandy. Ich arbeite aus dem Homeoffice. Ich bin auch kein Rundfunkveranstalter selber. Also habe ich erstmal bei der Bundesnetzagentur nachgefragt, was ich denn jetzt als nächstes machen soll. Und dort hieß es dann, ich brauche eine Bevorrechtigungsbescheinigung.
Bevorrechtigungsbescheinigung. Klingt schon gut. Ja. Wo kriegst du die her?
Zuständig dafür, also man könnte jetzt vielleicht denken, gut, dann das kann mir der NDR vielleicht ausstellen. Nein, zuständig dafür ist eine Behörde des Bevölkerungsschutzes. Ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was deine zuständige Behörde des Bevölkerungsschutzes ist. Also ich habe einfach mal eine ganze Menge da angeschrieben, wer das sein könnte. Die Zivilschutzabteilung vom Bezirksamt Hamburg-Mitte zum Beispiel, wo ich wohne, oder die Hamburger Innenbehörde und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Und dann habe ich als erstes eine Rückmeldung bekommen von der Innenbehörde in Hamburg. Und die haben schon so gesagt, ja, es gibt schon jetzt vermehrt Anfragen zu solchen Bevorrechtigungsbescheinigungen aus anderen sicherheitsrelevanten Bereichen. Ich sei jetzt aber der erste Fall in Hamburg, was so selbstständige Journalistinnen und Journalisten angeht. Und da wüsste jetzt die Innenbehörde auch nicht so genau, was sie machen soll, und hat deswegen nochmal eine Mail an die Bundesnetzagentur geschrieben, was sie denn jetzt machen sollen. Weil das Problem natürlich ist, sie können jetzt auch nicht zu viele von diesen Bescheinigungen ausstellen, weil ja dann unterm Strich wieder die Netze verstopft werden. Und sie brauchen auch irgendwie ein rechtssicheres Verfahren. Also wenn sie mir jetzt so eine Bescheinigung geben, aber jetzt meiner Kollegin zum Beispiel nicht, da ist am Ende auch wieder die Hölle los. Und ich muss sagen, in deren Haut möchte ich auch echt nicht stecken.
Ja, in wessen Haut überhaupt? Das klingt alles super kompliziert. Ich wäre jetzt schon raus aus dem Bus, glaube ich, von dieser ganzen Bürokratie. Hast du denn die Bescheinigung gekriegt?
Also, das ist, einige Wochen hat das gedauert. Inzwischen habe ich sie tatsächlich. Die Innenbehörde hat mir geschrieben, die Bundesnetzagentur habe meine Tätigkeit für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens als unverzichtbar eingestuft. Also, das ist ja auch eine Wertschätzung, die man jetzt als Journalistin auch nicht jeden Tag bekommt. Danke erstmal dafür. gefolgt allerdings vom Hinweis, dass es sich hier um eine Einzelfallentscheidung handelt. Also das muss jetzt jedes Mal wieder neu geprüft werden. Ich müsste jetzt, um das Ding nochmal zu Ende durchzuspielen, diese Bescheinigung noch meinem Telefonanbieter schicken. Und dann würde ich für 10 Jahre, solange ist das gültig, vorrangig entstört. Dann geht das Spiel von vorne los. Ich muss jetzt allerdings sagen, durch die Recherche habe ich eigentlich eher zusätzliche Störungen bekommen.
Das kommt einem wirklich nicht krisenfest vor. Ne? Wir haben im Eingangston von Ernst Bender gehört, im Krisenfall hat niemand Zeit. Es geht ganz, ganz schnell alles. Das heißt, ist das Ganze im Prinzip nichts anderes als so eine Art bürokratischer Wahnsinn?
Ja, da stimme ich dir komplett zu. Ich wollte dann nochmal wissen, wie viele gültige Telekommunikationsbevorrechtigungen gibt es dann eigentlich aktuell? Also muss man ja wissen, wie viel Platz ist denn eigentlich noch so auf dem Standstreifen, wenn man da so vorbeifahren will am Rest auf der Datenautobahn. Und da kam die Antwort von der Bundesnetzagentur, Zahlen hätten nur jeweils die Kommunikationsanbieter und die Bundesnetzagentur erfasst das alles gar nicht und weiß das auch nicht.
Okay, also in Sachen Kommunikation treten diese Regelungen in Kraft während oder kurz vor einer Versorgungskrise. Wie ist denn die Situation bei den anderen Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen?
Ja, auch da komplett unterschiedlich. Es gab mal so einen Ansatz, das so zu ordnen, dass man gesagt hat, die Sicherstellungsgesetze gelten bei einem äußeren Notstand und die Vorsorgegesetze bei einem inneren, aber auch das passt nicht so richtig.
Dann erklär doch mal eben, was mit innerem Notstand gemeint ist und mit äußerem natürlich.
Ja, also ein innerer Notstand, das können zum Beispiel sowas sein wie Naturkatastrophen. Ein äußerer Notstand, da gibt es 4 Möglichkeiten. Das beginnt erstens mit dem Zustimmungsfall. Da kann der Bundestag beschließen, dass einzelne dieser Gesetze jetzt angewandt werden dürfen. Zweitens der Spannungsfall, der wird auch vom Bundestag beschlossen, in einer gesteigerten Gefährdungslage für die Existenz des Staates. Zum Beispiel eskalationsverdächtige außenpolitische Konfliktsituationen. Damit wird dann dieses Notstandsrecht, also alle diese Gesetze werden dann grundsätzlich entsperrt. Drittens der Verteidigungsfall, den kann der Bundestag ausrufen, kurz vor oder nach einem existenzgefährdenden Angriff auf das Bundesgebiet. Da muss aber zusätzlich noch der Bundesrat zustimmen. Wenn das gerade zeitlich nicht geht, kann der Verteidigungsfall auch beschlossen werden vom gemeinsamen Ausschuss. Das ist so eine Art Notparlament. Und viertens der Bündnisfall, den kann die NATO beschließen. Und das fand ja auch 2001 zum ersten Mal statt.
Aber da sind ja bei uns nicht die Notstandsgesetze in Kraft getreten, oder?
Ja, richtig. Mhm. Parallel muss nämlich dazu auch noch die Bundesregierung zustimmen, diese Gesetze eben zu entsperren. Aber das ist nicht passiert. Und für manche Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze braucht es das auch gar nicht. Da reicht zum Beispiel diese Versorgungskrise, haben wir eben gehört. Beim zweiten Gesetz, was ich mir angeschaut habe, ist das aber anders. Das ist das Arbeitssicherstellungsgesetz von 1968. Darüber hatten wir hier bei Streitkräfte und Strategien ja kürzlich schon mal gesprochen. Und dafür braucht es mindestens den Zustimmungsfall. Und dann kann der Staat eben Menschen zu bestimmten Arbeiten verpflichten. Das gilt für Frauen zwischen 18 und 55 Jahren, aber nur zum Sanitätsdienst. Und für wehrpflichtige Männer. Und wehrpflichtig sind im Spannungs- und Verteidigungsfall ja alle Männer zwischen 18 und 60.
Und wie würde das dann genau geregelt? Also wer entscheidet, wer dann was machen muss?
Da musste ich ein bisschen lachen, als ich das gehört habe, denn zuständig ist dafür dann die Arbeitsagentur. Hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gedacht. Da werden dann sogenannte Arbeitskräfteausschüsse gebildet. Die gibt es aktuell noch nicht, hat mir eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit gesagt. Diese Arbeitskräfteausschüsse werden dann gebildet, wenn der Spannungs- oder Verteidigungsfall ausgerufen wird. Und wer dann verpflichtet wird, zum Beispiel Tanklaster dann zu fahren oder im Supermarkt Regale einzuräumen oder Busfahrer zu werden, wenn da Leute fehlen, weil die zum Beispiel an der Front sind. Solche Bedarfsplanungen, die würden erst, jetzt zitiere ich nochmal die Sprecherin, an der Schwelle bzw. zum Zeitpunkt des Spannungs- oder Verteidigungsfalles erstellt. Also sollte man meinen, dann hat man eigentlich keine Zeit dafür, aber so ist es.
Wir haben ja noch eine Frage dazu von unserem Hörer Urs Prochnow aus Frankfurt am Main bekommen. Der will wissen, was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn man sich solchen verpflichtenden Arbeitsdiensten verweigert? Konkret gefragt, kommt man in den Knast?
Ja, das ist tatsächlich so. Also möglich ist eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder auch eine Geldstrafe.
Okay, sagen wir mal, je konkreter du dieses Bild zeichnest, desto schwieriger scheint das Ganze für mich zu sein. Und das ist ja überhaupt auch eine ziemliche Horrorvorstellung. Ne?
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen.
Jetzt hast du gesagt, du hast dir drei Gesetze näher angeguckt. Zwei hatten wir schon, bleibt eins. Welches ist das dritte?
Das ist das Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz. Das wurde 2017 überarbeitet und gilt auch wieder bei einer Versorgungskrise. Die muss allerdings von der Bundesregierung beschlossen werden. Das können sein eben Naturkatastrophen, Sabotage und dann natürlich wieder der Spannungs- und Verteidigungsfall. Und da geht es inhaltlich darum, wenn die Infrastruktur ausfällt, also sowas wie Energie, Transport, Personal, Lebensmittel aber trotzdem schnell verteilt werden sollen, dann kann das Landwirtschaftsministerium bestimmen, eine ganze Menge zum Beispiel, was soll produziert werden, wie viel. Es darf enteignen, mit Entschädigungszahlung allerdings. Da darf bestimmt werden, wer soll was bekommen und wer nicht. Preise dürfen festgesetzt werden. Unternehmen eröffnet oder geschlossen, Vorräte angelegt werden. Und es gibt auch Strafen, wer zum Beispiel die Grundversorgung gefährdet oder auch Wucherpreise nimmt, kann bis zu 2 Jahre Haft bekommen oder eine Geldstrafe. Und ich habe mit Patrick Heinemann darüber gesprochen, wie das denn jetzt konkret aussehen würde. Also würden dann, keine Ahnung, Staatsvertreter in den Supermarkt gehen und alle Haferflocken beschlagnahmen oder so. Und da sagte er, ja, damit man sich das mal vorstellen kann.
Nein, oder, da würde man eher viel prinzipieller ansetzen. Man würde jetzt nicht in einzelne Supermärkte gehen und irgendwelche Lebensmittel beschlagnahmen, sondern würde eben versuchen, dafür Vorsorge zu tragen, dass eben bestimmte Luxusgüter nicht mehr produziert werden an Lebensmitteln, sondern dass die Lebensmittelwirtschaft darauf ausgerichtet wird, dass sie eben den Bedarf decken kann. Ja? Grundlegende Bedarf an Lebensmitteln.
Also kein Kaviar mehr, dafür Butter, Butter, Butter.
Genau, und viel Kohlsuppe.
Und man könnte vielleicht auch sowas regeln, wie das möglichst viel länger haltbar hergestellt wird, genau, und nicht mehr so frisch. So detailliert kann der Staat dann eingreifen. Und kann
ja, genau. Also Blaupause auch hier, ein bisschen vielleicht das Infektionsschutzgesetz. Also da gab es ja auch Vorschriften bis hin dazu, dass man also mit mehr als einem bestimmten Personenkreis in Berlin unter Weihnachtsbaum keine Weihnachtslieder mehr singen durfte. Ja, und das war ja auch wirklich ein bisschen wie im Ancien Regime, im Absolutismus, so alles total geregelt, durchgeregelt. Ja, also das wäre theoretisch möglich.
Jetzt höre ich bei euch beiden schon ein bisschen Humor raus. Also das macht man ja manchmal, wenn man Dinge vielleicht auch in ihrer ganzen Größe ganz schön groß findet oder auch nicht so gut. Ich finde, das ist ganz schön starker Tobak, was du da erzählst. Was den Eingriff in individuelle Rechte zum Beispiel angeht, kann ich mich denn als Bürger auch dagegen wehren, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin?
Also im Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz steht drin, dass Klagen dagegen, also die sind erstmal möglich, aber die haben keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, Beschlüsse werden erstmal durchgezogen. Und Heinemann sagt dazu auch,
man muss sich einfach klar machen, dass diese Gesetze erhebliche Grundrechtseingriffe erlauben, insbesondere halt auch in die Berufsfreiheit, die also hier konkret wirklich Berufsfreiheit im Sinne von persönlicher Beruf, aber eben auch unternehmerische Freiheit. Also ich nehme ja auch den Unternehmern dann die jeweiligen Arbeitnehmer weg oder bei den anderen Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen regle ich auch, was die Unternehmen zu tun und lassen haben. Und das sind alles Wirtschaftslenkungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen. Das hat schon Elemente auch irgendwie einer Planwirtschaft und einer Kriegswirtschaft. Allerdings gilt auch hier natürlich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und damit auch der Subsidiarität. Das ist teilweise in den Gesetzen sogar nochmal ausdrücklich geregelt.
Und das heißt, der Staat darf eben nur dann eingreifen, wenn die privatwirtschaftliche Versorgung nicht mehr funktioniert. Und nochmal kurze Anmerkung zum Essen. Es gibt übrigens auch staatliche Reserven, die es jetzt schon gibt. Dafür ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zuständig. Es gibt einerseits eine zivile Notfallreserve, besteht aus Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch. Und es gibt außerdem noch eine Bundesreserve Getreide, die besteht aus Weizen, Roggen und Hafer. Und das Ziel ist eben, dass es in Ballungsräumen zumindest eine tägliche Mahlzeit gibt, im Kriegsfall.
Gut, jetzt hast du uns einen Überblick gegeben über die Bereiche Kommunikation, Arbeit, Ernährung. Du hast aber gesagt, es gibt solche Gesetze auch für andere Lebensbereiche. Wie hat sich die Zeitenwende denn darauf ausgewirkt?
Ja, das ist eine gute Frage, denn diese Gesetze, als die 1968 in Kraft traten, damals gab es ja eine riesige Protestwelle. Und der Bundestag hat 4 Anläufe dafür gebraucht, die umzusetzen und zu beschließen. Die Angst war einfach, dass die Demokratie ausgehebelt werden könnte. Also zur Erinnerung nochmal, in der Weimarer Republik waren ja die sogenannte Notverordnungen, die waren das Einfallstor für die Machtübernahme der Nazis. Und diese Gefahr sieht der Fachanwalt Heinemann heute nicht, auch weil eben jetzt eine umfassende Parlamentsbeteiligung vorgesehen sei. Es gäbe halt bessere Sicherungsmechanismen als in der Weimarer Republik. Aber er sagt auch die beste Verfassung könnte eben zerstört werden, wenn man sie ernsthaft zerstören wollte.
Ist denn überhaupt eins dieser Gesetze schon mal angewandt worden?
Ja, und zwar das Energiesicherungsgesetz. Das wurde 2022 vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch nochmal ergänzt. Und jetzt ist es eben auch möglich, dass Unternehmen der kritischen Energieinfrastruktur unter treuhänderische Verwaltung gestellt werden oder auch enteignet werden können. Und der Bund hat zwei deutsche Raffinerietöchter des russischen Rosneft-Konzerns eben unter Treuhandverwaltung gestellt. Die wurde auch gerade noch mal bis Mitte September verlängert. Hintergrund ist, Rosneft ist zuständig für 12% der deutschen Erdölverarbeitungskapazität. Und die Bundesregierung will eben so eine Versorgungskrise verhindern.
Du hast gesagt, das Gesetz wurde ergänzt. Fragt sich, wie sieht das bei den anderen Gesetzen aus? Das Arbeitssicherstellungsgesetz ist ja von 1968. Diese gesonderten Verpflichtungen für Männer und Frauen zum Beispiel sind ja absolut nicht mehr zeitgemäß. Muss das nicht auch langsam mal überarbeitet werden?
Ja, also da stimme ich dir zu, ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und es ist tatsächlich so, im November hat das Verteidigungsministerium ja seine verteidigungspolitischen Richtlinien neu herausgegeben. Und darin heißt es, die Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze sollen in ihrer Anwendbarkeit für eine zeitgemäße Landes- und Bündnisverteidigung angepasst werden. Und ich habe dann mal beim Bundesarbeitsministerium nachgefragt, was heißt das denn jetzt für das Arbeitssicherstellungsgesetz? Und da kam als Antwort nur, die Bundesregierung prüfe eben jetzt gerade Veränderungen. Die Frage sei, ob das Gesetz nach heutigen Bedarfen gerecht werde und die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. Ich habe dazu auch noch was gefunden vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, der schreibt, dass unter Federführung des Bundesinnenministeriums eben zurzeit ein ressortübergreifender Revisionsprozess im Gang sei, zwecks Überarbeitung, Modernisierung und Vereinheitlichung der Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze.
Irgendeine Idee, wie mögliche Änderungen aussehen könnten?
Ja, also ich habe mal mit Patrick Heinemann darüber gesprochen und er sagt, eine Sache wäre auf jeden Fall, wir müssten die Erfahrungen der Corona-Pandemie halt mehr einbeziehen. Zum Beispiel, was mögliche Klagen gegen die Einschränkungen von Bürgerrechten angeht.
Aber wir müssen echt aufpassen, dass es da nicht zu einer Überlastung der Verwaltungsgerichte kommt. Ja? Also zu Zeiten der Corona-Pandemie, da sind die teilweise komplett abgesoffen. Und wir müssen eben auch sehen, wir müssen die Gesamtverteidigung in den Blick nehmen, wenn es um die Abwehr von äußeren Notstandslagen geht. Ja? Also unsere Rahmenrichtlinie der Gesamtverteidigung, die sind von 1989. Ja? Das ist jetzt 35 Jahre her. Und seitdem hat sich einiges getan. Da müssen wir wirklich ran, dass wir einen neuen Ansatz, einen aktuellen Ansatz zur Gesamtverteidigung entwickeln, der eben die militärische und die zivile Verteidigung gemeinsam denkt. Und dass wir da noch nicht angekommen sind, das sieht man ja allgemein schon daran, welche Reaktionen das ausgelöst hat, wenn davon die Rede war, dass man eben Schüler allein damit konfrontiert, mit der Möglichkeit von Krieg und darüber nachdenkt, dass man denen beibringt, wie man zum Beispiel den nächsten Schutzraum aufsucht oder so. Ja, das ist ja keine Kriegstreiberei, sondern das ist Zivilschutz.
Vielen Dank, Julia, für die Recherche. Und das ganze Interview mit Patrick Heinemann, das finden Sie, das findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
Wir hören uns am Freitag wieder, dann unter anderem mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich hatte ja vergangenen Dienstag mit ihr gesprochen, also Dienstag vergangener Woche, und da nicht nur über die aktuelle Lage in der Ukraine, sondern auch über das deutsch-französische Verhältnis. Und diesen Teil des Gesprächs gibt es am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, über Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und wer jetzt noch weiterhören möchte, dem empfehlen wir den Weltspiegel-Podcast mit dem Blick ins Baltikum.
Hallo, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. In der neuen Folge gibt es was zu feiern. Seit genau 20 Jahren sind Litauen, Lettland und Estland in der Europäischen Union. Die drei ehemaligen Sowjetrepubliken haben sich seitdem wirklich neu erfunden. Estland zum Beispiel ist zu dem digitalen Vorzeigeland in Europa geworden. Unser Korrespondent Christian Blenker erzählt uns vom Optimismus und Unternehmergeist der jungen Esten, die zum Beispiel schon in der Schule lernen, wie man ein erfolgreiches Start-up gründet. Aber es gibt auch genug Probleme im Baltikum. Viele Menschen sind russisch geprägt und sprechen auch nur Russisch. Warum das vielen Balten große Sorgen macht, auch das erfahrt ihr in unserer neuen Folge. Den Weltspiegel-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.